Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Sven,
ja,
eine neue Location.
diesmal nicht am Kanal, wir können keine dicken Schiffe gucken.
Nee, dafür können wir ganz viele Menschen, so viele Menschen, die ich sonst als Dorfmensch nicht sehe.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, dafür können wir dicke Schlitten gucken.
Stimmt. Wir sind in Hamburg heute, weil du nach Hamburg gezogen bist, ne?
Ja, ich bin nach Hamburg gezogen, das trifft sich gerade ganz gut. Wir haben uns deshalb auch in Hamburg getroffen, weil du auch gerade viel hier bist.
Ja, wir sind im Schnitt für Peter Maffay. Wir haben jetzt noch eine Woche. Wir sitzen schon seit fünf Wochen im Schnitt und nächste Woche sind wir fertig. Und der Film nimmt langsam Gestalt an.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon so ein paar Reels auch von dir schon gesehen.
Genau, habe ich mal gepostet. Ja,
es
genau.
Sieht wirklich grandios aus.
Ja, es ist toll. Ich war jetzt beim letzten Konzert in Leipzig, habe ihn da erlebt und da gab es so einen Moment, wo er fährt immer mit einer Harley auf die Bühne. Und ich durfte ihn...
Wie Rob Halford von Judas Priest.
Das war klar, dass du das sagst. Und das war von Anfang an natürlich so geplant. Er fährt dann einmal durchs Stadion und auf die Bühne. Und er war an diesem Tag des letzten Konzerts extrem relaxed. Er war wahnsinnig nett, wahnsinnig charmant. Ich bin mit ihm in seinem Auto mitgefahren, in die Halle rein, genau da, wo er dann auch auftritt und so.
Ja.
Und es gibt einen Moment, wenn er mit dieser Harley durchs Stadion gefahren ist und auf die Bühne kommt.
Ja.
Und kurz bevor er auf die Bühne kommt, lustig übrigens, er hat einen Helm auf, weil das muss er tun. Und wenn er dann...
Die Vorschriften
halt. Und dann hat er sich eine extra Erlaubnis geholt, das letzte Stück Backstage auf die Bühne ohne Helm zu fahren. Das haben sie sich von der Polizei genehmigen lassen.
Steht denn auch ein Krankenwagen hinter der Bühne? Falls
da sind ja immer, wenn jemand ohnmächtig wird. Und es war so ein magischer Moment. Er kommt auf die Bühne gefahren mit seiner Harley. Also eine Harley von einem Freund, die hat er sich geliehen. Seine sei nicht wendig genug, sagte er. Und er ist auf die Bühne damit gefahren und dieser Moment, kurz bevor er auf die Bühne fährt, also Backstage auf die Bühne,
ja,
da hat er einen Blick gehabt und einen Hunger und ein Adrenalin in den Augen. Und die Maschine ist schon mal so gestartet, dass du gemerkt hast, jetzt ist er im Tunnel.
Ja.
Und das war magisch. Dieser Moment war absolut magisch. Und wenn du Backstage bist bei so einem riesen Event, ich meine, da waren, glaube ich, 35.000 Menschen in Leipzig im Stadion, und die stehen dann da alle und du siehst das mal von der Bühne aus, wie das aussieht,
ja,
wenn all diese Menschen da stehen und über sieben Brücken musst du gehen zusammen singen oder was auch immer. Dann macht das was mit dir. Dann fasziniert das. Das muss man echt,
ja,
muss man echt sagen.
Natürlich fasziniert das. Ich frage mich nur manchmal, ich habe auch schon häufig jetzt auch immer wieder gelesen oder immer auch schon mal wieder gehört, dass das für manche auch echt eine Belastung ist. Ne?
Ja. Glaube ich sofort.
Also, dass das angsteinflößend ist.
Ja.
Da stehen so viele.
Ja.
Und du musst liefern, du musst alle deine Texte behalten. Mhm. Und es muss alles passen.
Und wir haben Teleprompter.
Ja, klar.
Aber trotzdem,
schon.
Klar.
Keine Füße.
Nee,
danke. Danke. Das kann schon echt furchteinflößend sein für manche.
Ja,
ne?
Das verstehe ich auch. Also Jaris, der Sohn, ist ja mit auf der Bühne.
Ja.
Und der hat seinen Vater, also er hat mir erzählt, er hat seinen Vater mal gefragt, wann das aufhört. Mit dieser Aufregung. Und dann sagte er, nie. Also ich bin jetzt 75 fast und bei mir hat das nie aufgehört.
Ja.
Und Johannes Oerding, der auch da war, mit dem habe ich dann auch kurz geredet, der hat noch mit uns gesprochen, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Sagt noch irgendwas und sagt, so, jetzt gehe ich mal Peter Maffay helfen und geht auf die Bühne und fängt an zu singen. Ich meine, wie cool muss man sein?
Ja, ja, klar.
Ja,
klar.
Wahnsinn. Ja, aber da bin ich gerade, irgendwie wache ich nachts auf und höre die Stimme von Peter Maffay. Ich mache mir Sorgen.
Wie klingt die so?
Es ist wie eine Erosion. Weil Peter Maffay ja immer alles, der macht ja nichts unter Vulkan und Feuer. Es ist immer episch. Es ist immer pathetisch. Ja, aber interessantes Erlebnis.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ja, und bald wird der Film endlich gezeigt, ne?
30. August in der ARD.
Nicht mehr lange.
Nee, nicht mehr lange.
Ja.
Müssen jetzt auch fertig werden. Und dann am 14. September im NDR, aber in der ARD ist er ja auch in der Mediathek und da ist die 90-Minuten-Version.
Ja, cool.
In der ARD läuft dann die 60-Minuten-Version.
Muss ich natürlich unbedingt sehen.
Ja, ich bin gespannt. Und dann müssen wir hier darüber reden. Dann musst du mir sagen, wie es dir gefallen hat.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja, wenn gut. Ich unsere beiden Bücher sehe, das wird tierisch heute, ne?
Ja, es wird sehr, sehr tierisch. Sehr gut analysiert. Weil du eben gesagt hast, also bei deinem Cover ist ja ein Schmetterling vorne drauf.
Ich frage mich, was der Schmetterling da
ist. Weil es hat sehr, sehr viel mit Tieren zu tun.
Bei dir ist ein Nashorn drauf.
Ein Nashorn.
Ein goldgelbes Nashorn.
Genau, genau. Ein besonderes Nashorn, das zu den Big Five zählt. Und die Big Five spielen in diesem Buch eine große Rolle.
Ja, die Big Five von Südafrika, so kenne ich das jedenfalls.
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Sag mal kurz, was hast du dabei?
Gail Shatters. Und das ist eine flämische Autorin,
ja.
Die auf der letzten Buchmesse, glaube ich, ziemlich gefeiert worden ist für diesen Roman. Der war ziemlich präsent. Es gab mehrere Kultursendungen, wo er stattgefunden hat. Und ich habe ihn von einem sehr guten Freund, danke Thorsten, der mich angerufen hat und mir am Telefon gesagt hat, er liest gerade ein Buch, das ist echt der Hammer. Das geht um einen sehr reichen Milliardär, einen Börsenmakler, dessen Hobby ist, wilde Tiere zu jagen in Afrika. Verbotene Tiere. Elefanten, Löwen.
Ja.
Also die Big Five. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht lesen, das halte ich nicht aus. Und er meinte, doch, das musst du lesen, weil es so wahnsinnig gut geschrieben ist.
Okay.
Und dann
habe ich schon viel von gehört, ne? Von diesen illegalen Jagden. Genau, und teilweise genau. Werden
darum
die dann
geht's.
Auch
darum geht's.
So vor dir hergetrieben, dass du gar nicht daneben schießen kannst und so weiter.
Ja, ja. Ja, ja. Das ist hier anders, erzähle ich später.
Ja.
Aber das ist ein Buch, was dich wirklich aus der Bahn wirft. Das ist mit das härteste Buch, was ich je gelesen habe. Der Verlag hat mir geschrieben, na, da sind wir ja mal gespannt, ob ihr bei zweimal ein Buch diese Härte ertragen könnt. So in etwa, ne? Also da sind sehr drastische Szenen drin. Das ist auch so.
Ja.
Also da muss man sich nichts vormachen.
Ja, du, hast dich ja schon, du hast dich mit Heilung ja schon etwas aufgewärmt mit dieser Bärenszene da.
Oh ja, oh Gott, ja, das stimmt. Das war wirklich hart, weil er das auch sehr, sehr gut geschrieben hat.
Ja.
Ja.
Also nochmal, dein Buch heißt?
Das heißt Trophäe von Guy Schötters. Das ist die Dame, geboren 1876. Eine flämische Autorin, Journalistin, Librettistin und Drehbuchautorin. Und sie hat schon mehrere Preise gewonnen. Und das völlig zu Recht.
Klingt gut.
Was hast du?
Ja, ich habe mitgebracht Ulrike Sterblich, Drifter.
Zwei Autorinnen.
Ja. Ja, ist mir gar nicht. Ja, stimmt natürlich. Ja, Ulrike Sterblich, Drifter mit einem Schmetterling vorne drauf, warum auch immer, weiß ich nicht.
Das weißt du nicht.
Haben sich die, ich weiß nicht, was sich die Cover-Designer dabei gedacht haben.
Wir müssen uns, wir haben ein, wir machen das demnächst mal zum Thema.
Cover. Ja, haben wir schon öfter mal drüber geredet. Ja. Ja,
und jetzt ist es bald soweit. Könnt ihr euch drauf freuen.
Genau.
Da steckt so eine Psychologie hinter.
Ja. Wahnsinn. Und bei Ulrike Sterblich, das Buch ist ja schon, das ist schon letztes Jahr erschienen, aber es gibt ja zum Glück Buchpreise.
Ja.
Und sie hat tatsächlich einen Pop-Literaturpreis bekommen, den einzigen Pop-Literaturpreis in Deutschland, der heißt Magic, Pop und Ewigkeit.
Pop-Literatur,
ja,
okay.
Das cool. Ist Pop-Literatur und es ist für mich der sympathische Literaturpreis überhaupt. Ich habe mich so ein bisschen damit befasst,
ja.
Und es ist ein toller Preis. Wird leider nur alle zwei Jahre verliehen in Augsburg.
Mhm.
Und ich überlege, ob ich vielleicht da echt mal hinfahren soll, um mir das anzuschauen.
Ja.
Weil das sieht alles so irgendwie so cool aus, irgendwie so ich weiß auch nicht, so locker, so entspannt. Das ist einfach
Kannst du denn Popliteratur, kannst du das definieren?
Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt mal ein bisschen damit befasst, was das eigentlich ist.
Ja,
Pop-Literatur, wir haben es ja häufig schon auch gelesen.
Und wir sind ja beide Fans von sowas, ne?
Ja, genau.
Also für
Nick Hornby fehlt ja viel, Stuttgart Barre fällt ja immer wieder so.
Frank Rosen auch sicherlich mal und so. Ja.
Genau, ja. Ich habe mich damit so ein bisschen befasst und in Pop-Literatur geht es ja jetzt gerade so aktuell, geht es ja häufig so, Themen sind häufig Medien, Musik, Mode, Marken, ja, irgendwie, ja. Das spielt ja
Lifestyle,
immer, genau, das spielt oft eine Rolle, Kunst, häufig so Fotografie, habe ich das Gefühl,
ja.
Vor einigen Jahren war es auch so Werbung, Drogen, war
ja.
Ist auch häufig thematisiert worden, so Cafés, Clubs, das Clubleben,
ja.
Partys, ja. Das ist ja. So all das, was in Popliteratur eine Rolle spielt. Es geht so um das moderne Lebensgefühl irgendwie so in der
eigentlich
Literatur.
Eigentlich voll, ne? Mein Ding.
Ja, ja,
also
genau.
Wir lesen sowas.
Oder siehst du das genauso? Also es ist
total.
Auch so mein Eindruck.
Ja. Ja, ist auch mein Eindruck. Und früher war das für mich, musste das irgendwie was mit Musik zu tun haben bei
ja,
mir.
Genau. Ja,
genau. Daher kommt das für mich auch. Weil Nick Hornby hat ja mit High Fidelity genau so den Grundstein gelegt dazu eigentlich.
Ja.
Und dann kamen ja sehr viele nach. Und ich habe immer gerne Bücher gelesen, die quasi in einer Welt spielen, die mich auch beschäftigt, tagtäglich. Und das ist bei Musik natürlich so.
Genau.
Und das ist bei all dem jungen Lifestyle, auch wenn wir jetzt beide nicht mehr so jung sind, aber das fasziniert mich immer noch.
Ja, also total.
Das ist mein Leben. Irgendwie.
Und das war auch ein Grund, warum Popliteratur auch erstmal so einen schlechten Stand hatte, wurde so als...
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ja. So, ja, hat ja irgendwie keinen ja. richtigen Inhalt, an dem ja. man sich reiben kann, keine Message, wenn man so will.
Ja.
Ja, das ist ein Buch, da passieren einfach irgendwelche Sachen und das ist alles so ziellos und so.
Ja.
Wurde so abgetan
ja.
so eine Zeit lang immer, ne?
Ja, aber das ist aber ja ein gutes Thema, weil wenn das so ziellos ist, manchmal hat es dann ja nicht dieses Ende, worauf alles hinausläuft.
Ja, genau.
Sondern es ist ein Einblick in dein Leben zum Beispiel. Das kann, darf es ja auch gern mal sein.
Richtig. Für mich war auch immer so Popliteratur gerade so, was ich zuletzt gelesen habe, Toxic Man.
Mhm, genau.
Zum Beispiel.
Genau, ja.
Das war ja so eine Haltung, so, ja, ich bin irgendwie der Coole und ich gebe immer so die Spießern so einen mit irgendwie. Mhm. Ich habe da so eine erhobene Stelle. Also, das kann ja auch problematisch sein, ne?
Ja.
Dass der Ich-Erzähler so rüberkommt, so, ja, klar, du bist halt so derjenige, der ne? Also so leicht sarkastisch, zynisch, so mhm. auf so Sachen blickt. Und das ist ja nicht immer so ganz sympathisch so. Also, es ist irgendwie unterhaltsam, aber... Der erhöht sich dann irgendwie so mhm. auf unangenehme Art
ja,
und Weise.
Ja, manchmal, ja, ne? Ja, das stimmt.
Das gehört für mich auch zur Popliteratur irgendwie so dazu.
Ja, oder es ist auch so ein bisschen, also ich habe ja vor einiger Zeit mal Jan Müller vorgestellt, der von Tokotronic. Das Buch hieß Vorglühen.
Ja.
Das war auch Popliteratur, so würde ich das zumindest mal so einordnen. Und da ging es ja auch eigentlich um so eine Band und um so eine Geschichte von diesem Bassisten. Und das ist, der hat sich null über irgendjemanden erhöht. Der ist eigentlich eher so ein armes Schwein gewesen. Also
ja.
in Teilbereichen.
Ja.
So, und ist dann in so eine Szene, in diese Hamburger Musikszene geraten und so. Und das ist auch einfach nur so ein Ausschnitt so in sein Leben und was der so erlebt hat und was dann in seine Musik einfließt und so weiter. Und das kann das auch mal sein, finde ich. Es muss gar nicht so ein Plot sein.
Genau.
Also ich schreibe ja Krimis, wie du weißt. Und da brauchst du einen Plot. Also
klar.
Ganz klar.
Ja.
Man kann sich nicht so fallen lassen. Tizzy Boyle hat mal gesagt, dass er losschreibt und gar nicht weiß, wo das hinführt. Das wäre ja dann Krimi undenkbar. Das geht ja gar nicht.
Ja,
wenn du selbst nicht weißt, wenn der Mörder
ist. Wie die Lösung ist.
Ja, genau. Das ist ja komisch. Ja. Und ich glaube, dass viel Popliteratur so entsteht.
Richtig, richtig. Auf jeden Fall.
Dass da irgendjemand anfängt zu schreiben.
Ja. Bevor ich das übrigens vergesse, dein letztes Buch, Heilung,
ja.
War auf Platz 3 in dem Popliteratur.
Völlig zu Recht.
Ja.
Aber ich kann jetzt gar nichts popliterarisch darin entdecken. Ich wüsste gar nicht, warum ist denn das Popliteratur?
Ja, auch so spielt auch sehr viel in der Gegenwart, geht auch sehr viel um das, was im normalen Leben eine große Rolle spielt bei Heilung. Ne?
Ja, diese Schlafstörung, ne? Das,
zum Beispiel,
also das ja. war ja so das Hauptthema davon, ja.
Aber habe ich erfahren, war auf Platz 3. Fand ich ganz interessant.
Ja, Glückwunsch.
Ja,
das hat jeden Preis verdient. Das,
genau,
das ist großartig.
Ja, und Toxic Man war ja auf der Shortlist. Und ich hatte wirklich gedacht, ey, das ist so,
ja.
das ist Popliteratur.
Ja, das ist sehr drüber gestartet.
Ja, allein schon vom ja. Cover aus, ja. das Cover war auch so toll.
Mit diesem Krebs, ne?
Ja, genau. Wobei ich mich heute frage, wieso eigentlich Krebs? Weiß ich gar nicht mehr so genau.
Du verstehst ich glaube, du verstehst Cover nicht.
Ja, war Cover.
Du verstehst den
Schmerz. Aber das Cover ist großartig. Das Cover ist wirklich
dieses
toll.
Nashorn verstehst du nach der ersten Seite.
Wirklich. Auf jeden Fall habe ich mich dann noch mal weiter damit beschäftigt, Popliteratur. Und ich habe einen sehr interessanten Podcast dazu gehört und einen sehr interessanten Typen kennengelernt. Moritz Basler heißt der.
Ja.
Und Moritz Basler ist tatsächlich Professor für neue deutsche Literatur in Münster.
Spannend.
Ja, und da habe ich gedacht, einmal noch Student sein und da studieren. Und Moritz Basler ist mein Professor. Das wäre toll. Weil das ist wirklich, das ist ein
Podcast. Der heißt Moritz Basler, also den gibt man einfach ein. Ein Suchbegriff und dann kommt.
Genau, kann man finden. Nadine Kreuzhaler ist eine Journalistin, die hat mit ihm gesprochen.
Ja.
Genau über dieses Thema Popliteratur. Der kennt natürlich auch den Preis und findet den Preis auch klasse. Und auch ein sehr, sehr interessanter Typ, der Moritz Basler, der muss irgendwo bei uns in Dithmarschen aufgewachsen sein.
Ach, komm.
Weil der erzählt natürlich auch über ein Buch, ich habe gerade vergessen, welches, wo der Ich-Erzähler von Sylt im Zug nach Hamburg zurückfährt. Und da wird irgendwie thematisiert, dass das Klopapier an einer bestimmten Stelle aus dem Zug immer runterfällt.
Ja.
Und Moritz Basler sagt, die Stelle kenne ich sehr, sehr gut. Und ich weiß auch, welche Stelle das ist. Das ist eine große Brücke da bei uns in Dithmarschen.
Ja, das ist eine Brücke von Hochdorn. Genau. Und da gibt es noch eine Geschichte zu. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über 111 Orte in Dithmarschen, die man gesehen haben muss.
Ach so, ja.
Und diese Brücke hat ja eine Wahnsinnsgeschichte, weil darunter sind ja auch Häuser.
Ja, richtig.
Und früher hatte man ja noch nicht keine geschlossenen Abwassersysteme in den Zügen. Und da hast du halt den Deckel aufgemacht. Wenn du da am Klo warst, hast du das aufgezogen und dann fiel es halt runter.
Ja.
Und weil das eine Brücke war, fiel es halt durch in den Garten. Und deswegen haben sie dann zum Schluss, als die Anwohner sich natürlich irgendwann beschwert haben, logischerweise, wenn du beim Kaffeetisch sitzt, haben sie irgendwann angeführt, dass sie die Türen abgeschlossen haben von den Klos.
Aha.
Das vorher angesagt haben, jetzt können sie nicht aufs Klo gehen und dann erst wieder, wenn du über die Brücke gefahren warst. Hochdorn ist das.
Ja. Und Moritz Basler muss irgendwo da aufgewachsen sein.
Ja.
Weil er hat erzählt, dass er die Stelle sehr gut kennt. Fand ich auch ganz interessant. Er sagt über sich selber, das finde ich irgendwie cool, ich bin ein Textprofi und kann besser als andere beurteilen, ob ein Text gut ist.
Oh, geil. Schöne Aussage. Das muss man erst mal sehen.
Der kam sehr sympathisch rüber in dem Podcast. Also
von dem
lasse ich mir sehr gerne erklären, was gute Literatur ist.
Irgendwie. Wollen wir den mal verlinken?
Ja, auf jeden Fall. Also solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Sehr interessantes Gespräch und richtig guter Typ, wie ich finde. Und er sagt über Popliteratur, also das ist, oder weiß gar nicht, ob er das jetzt gesagt hat oder ob ich das irgendwo gefunden habe, also immer gut lesbar, liegestuhltauglich war auch so
ein okay.
Ne, immer ohne Cliffhanger und Spannungsbögen irgendwie auch, aber trotzdem will man wissen, ne, was passiert mit den Protagonisten und wie geht das Ganze so aus? Also das ist so das, was wie Popliteratur immer ganz, ganz gut funktioniert. Und das ist immer unterhaltsam. Das sind immer Menschen wie du und ich und mit ihren Alltagsproblemen.
Mhm, genau.
Und das macht die Popliteratur irgendwie so populär und auch realistisch und auch gut nachvollziehbar. Ja. Aber er sagt auch, und da kommen wir jetzt langsam endlich jetzt auch mal zu, ich fange einfach mal an.
Mach das mal, ja, ja, klar.
Er sagt, Popliteratur darf nicht nur die uns bekannte Welten abhandeln, sondern Popliteratur transportiert auch etwas vorher nicht Gewusstes. Der popliterarische Text muss die Wirklichkeit in einer uns unbekannten neuen Weise erschaffen. Und dann noch was. Literatur muss wieder Pop zum Spektakel werden.
Sehr gut.
Ja, und da sind wir schon bei Drifter.
Okay. Also diesen letzten Satz, weil man es später vergessen wird.
Ja.
Zu diesem Buch kann man sagen, was ich heute vorstelle, Trophäe, da kann man sagen, ich habe das auch in irgendeiner Kritik gelesen, dass Literatur auch mal wirklich wehtun muss.
Ja.
Und dich mal wirklich aufrütteln muss und dich mal auf Dinge aufmerksam machen kann, darf und sollte, die sonst so vielleicht an einem vorbeiziehen würden.
Ja.
Und das ist ja, finde ich, allgemein in der Kunst so, dass es eine Auseinandersetzung gerne mal stattfindet.
Ja, richtig, genau.
Dass du mal verschreckt bist von irgendwas.
Genau.
Also ich liebe das, sowas.
Auf jeden Fall. Und das ist dann ja aber eher so tatsächlich die große Literatur.
Ja, das ist es definitiv.
Ja. Natürlich ist das hier auch Literatur. Dafür ist es einfach auch richtig, richtig gut geschrieben.
Ja.
Macht richtig Spaß von der ersten Seite an. Ich werde auch nur, also die ganzen Textstellen, die ich so vorlese, hatte mir vorgenommen, dass ich heute echt mal so ein bisschen mehr vorlesen
wollte. Ja, ich auch heute.
Weil das einfach so Spaß gemacht hat, weil dich das gleich so trifft. Das zieht dich gleich so rein, diese Geschichte, das sind einfach auch so tolle Dialoge und so richtig so coole Sachen, wo du denkst, ja genau, so geht mir das auch irgendwie und das macht einfach richtig, richtig Spaß und von wegen, das muss zum Spektakel werden, das ist hier bei Drifter ganz genauso, weil das kriegt mittendrin, kriegt das so ein anderen Drive irgendwie. Und das ist, wird dann auch so abgefahren. Und ich kann dann auch verstehen, das ist dann ja auch so eine Gefahr, ne? Dass, dass du dann irgendwie so denkst, so als Leser, oh ey, jetzt wird es echt so ein bisschen drüber und unglaubwürdig und was soll denn das jetzt alles und so und warum geht denn das jetzt so in diese Richtung?
Ja.
Aber das ist halt die große Kunst, dass du da dann doch mitgehst und sagst, ja, cool. Finde ich irgendwie, find ich irgendwie sensationell und schöne Bilder, die da entstehen und warum nicht? Also kann man machen. Also das erfüllt Ulrike Sterblich in Drifter hier so absolut.
Was für ein Name.
Drifter.
Ulrike Sterblich, was für ein komischer Name.
Ja, aber sie scheint wirklich so zu heißen. Ich habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gefunden. Also sie lebt in sie lebt in Berlin, hat echt ein bewegtes Leben hinter sich so. Also hat schon an vielen verschiedenen Orten gewohnt. Brasilien war irgendwie auch dabei und so weiter. Ganz, ganz interessant, ganz interessante Frau. In dieser Geschichte geht es vorwiegend um zwei Typen, so beide so schätze ich mal so Anfang 30, um die 30 so rum. Wenzel Zahn, das ist der eine, und sein Kumpel heißt Mark Killmann, genannt Killer. Und die sind beide zusammen aufgewachsen, kennen sich seit Kindheitstagen, sind richtig, richtig, richtig gute Freunde. Ich habe übrigens immer gedacht, so ging das vielen anderen auch, das würde in Berlin spielen. Ist aber gar nicht so, das spielt einfach irgendwo. Aber du hast ständig das Gefühl, ja, das muss, kann nur Berlin
sein. Ja, weil man dann gelesen hat, sie kommt aus Berlin, ja, Großstadt, genau. Viele und so.
Du hast es im Unterbewusstsein
aber es wird nie genannt.
Ja,
also
genau.
Welche Stadt ist, wo das Spiel weiß man.
Richtig, genau. Okay. Aber du hast natürlich Berlin logischerweise irgendwie vor Augen.
Ja.
Und Wenzel Zahn ist so einer, der arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also beim Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ist da so zuständig für die Social-Media-Kanäle. Also muss das alles so ein bisschen moderieren da und kennt sich damit ganz gut aus. Und der ist unglücklich in Gesine verliebt. Das ist so eine Moderatorin, so eine ganz, ganz tolle, weil die ist gerade...
Radiomoderatorin, oder?
Ja, die ist gerade mit einem Skirennfahrer zusammengekommen. Und der Skirennfahrer heißt Donato Cruzeiro Glauber. Und der hat gerade das Kitzbühel-Rennen gewonnen. Das ist ja das härteste Skirennen der Welt. Habe ich, glaube ich, hier auch mal erzählt. Ich bin da selber auch mal...
Ja, hast du mal erzählt. Ja,
bin ich mal runtergeeiert vielmehr. Oh, weil ich konnte mir nie vorstellen, dass die Skirennfahrer da so krass runterheizen. Also es ist wirklich eine brutal harte Abfahrt.
Bist du gut im Skilaufen?
Ich bin eigentlich ganz gut, aber... Ja. Das ist echt brutal.
Ja, ja, ja.
Es gibt auch eine andere Skirennen-Weltcup-Abfahrt, die ist in Südtirol. Die bin ich ohne Probleme auch Schuss runtergefahren. Das war kein
Schuss.
Thema. Ja. Habe ich damals mit einem Kumpel gemacht, in St. Christina in Südtirol.
Ist Wahnsinn. Ich bin auch immer Schuss gefahren, aber das liegt daran, dass ich nicht weiß, wie man bremst.
Aber da Kitzbühel keine Chance.
Ja.
Und dieser Wenzel Zahn, das ist eigentlich so, ich hätte es fast gesagt, Verlierertyp, aber das ist jetzt keiner, der so irgendwie so viel reißt in seinem Leben. So, ne? Das sieht man auch an dieser Geschichte mit der Gesine. Er sagt auch über sich, ich bin hier nur der Kommentarspalten-Scherge und als Comicfigur bin ich Daffy Duck. Weil sein Freund, der Killer, der hat so die Fähigkeit, wenn er jemanden so kennenlernt, die kann er immer mit einer Comicfigur verbinden. Mhm. Und bei Drifter, bei Wenzel Zahn, bei seinem Kumpel, sagt er irgendwann, ja, du bist so Daffy Duck. Und dieser Wenzel Zahn hat die Erfahrung gemacht, wenn andere das so mitkriegen, ja, Daffy Duck, die gucken dann immer so an und sagen, ja, genau, du bist Daffy Duck.
Scheiße, das will man ja auch nicht.
Nee, das will man nicht, weil er so leicht lispelt irgendwie so, ne? Und ich will mal eine kurze Stelle vorlesen aus Drifter.
Ja.
Weil es gibt so viele Stellen in dieser Geschichte, aber...
Aber man weiß nicht so, also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, worauf läuft das hinaus, was ist so die...
Nee, noch nicht. Also es geht halt um zwei Freunde, die... ich erzähle natürlich auch gleich noch ein bisschen mehr, aber jetzt mal zu dieser Gesine-Geschichte.
Ja.
Die hatten also lange Zeit nicht so richtig Kontakt und dann plötzlich... mailen sie so hin und her, weil der Fahrstuhl irgendwie kaputt war. Und das nahm jetzt Wenzel Zahn zum Anlass, um mit Gesine mal wieder so ein bisschen Kontakt zu knüpfen und schreibt ihr, hast du den Fahrstuhl kaputt gemacht? Für diesen Text brauchte ich eine halbe Stunde. Sie antwortete mit einem Tränenlach-Emoji. Zwei Tage später tauchte sie dann unvermittelt in unseren tristen Räumen auf und sah sich interessiert um. Dann setzte sie sich auf meinen Tisch und sagte, ich habe Premierenkarten. Wir sahen den neuen Film eines älteren Regisseurs, in dem es viel um Sex ging. Danach waren wir noch was trinken. Zu Hause hatte ich vorher schon 1A aufgeräumt und das Bett frisch bezogen. Ich war mir sicher gewesen, dass sie noch mit zu mir gehen würde. Ich hatte es deutlich gefühlt und so war es ja auch immer gelaufen. Irgendwann wollte sie mich dann doch wieder. Aber ich plante noch mehr. Killer hatte mir Fotos von einem herrlichen kleinen Hotel an einem herrlichen klaren See geschickt. Dahin wollte ich sie übers Wochenende entführen.
Alles geplant.
Ja, jetzt gleich dranbleiben, gleich noch einen draufsetzen, gemeinsame Erlebnisse schaffen. Das ist so, ich finde das so herrlich geschrieben. Also, wie Ulrike Sterblich in diese Männerdenke so eintaucht, das finde ich einfach großartig. Wir saßen also zusammen in der Bar und das war alles ganz wunderbar, alles schon da und zum Greifen nah, die ganze Chemie, der ganze Magnetismus. Ich zeigte ihr die Bilder von dem Hotel, sie war begeistert, Wahnsinn, sagte sie, das ist ja wirklich wunderschön. Willst du dahin? Unbedingt. Sie tippte mir mit einem Finger ans Kinn und sagte, du weißt, was mir gefällt. Der Satz kribbelte, unbedingt. Schickst du mir die Adresse? Die brauchst du nicht, wollte ich einwenden. Ich buche das für uns. Aber sie setzte noch etwas hinzu. Donato hat bald Geburtstag. Das schenke ich ihm. Ich verstand nicht. Wer? Donato. Wer ist das? Jetzt war sie überrascht. Ich dachte, das wüsstest du. Was bitte für ein Donato? Warum so ein Kackname? Ich war so ein Depp, so ein dämlicher Trottel. Allein schon diese Szene.
Das ist lustig.
Dafür, das ist sehr gut. Dafür fand ich das Buch schon irgendwie großartig. Und das ist so auf Seite 20. Ne? Das ist also so mehr oder weniger so ganz am Anfang noch. Und das ist einfach herrlich. Und es gibt noch so eine coole Szene, da müssen wir gleich noch mal so ein bisschen länger drüber reden, weil ich glaube, die Erfahrung machen auch wieder viele Menschen. Guck mal, das ist anders, als wir jetzt in der
Fahrstufe. Ja, total. Ne? So ein
hier kommt, noch, hier kommt die uns, Polizei.
Guck mal, und bei uns fahren sonst einfach immer Schiffe. Da hört man mal so ein Tuck-Tuck-Tuck im Hintergrund. Und es ist auch lauter hier. Wir haben versucht, eigentlich draußen zu sitzen, aber da ist nichts frei.
Ja, es ist so eine angesagte Location.
Ich habe früher hier Fußball geguckt.
Ich auch.
HSV-Spieler.
Ja, ich auch. Ganz toll. Ich habe hier auch mal...
Hier ist immer gut was los. Ne?
Ja, da war der HSV in der Relegation. Ich glaube, das erste Mal, das habe ich gesehen. Da habe ich vorne an der Bar gesessen, direkt vom Fernseher.
Ja.
Es war fürchterlich.
Frühe 2000er.
Ja. Also es ist so, also er und Killer sind jetzt auf einer Party. Sie sitzen da in einer Runde zusammen. Und es geht um eine Frau, die werde ich gleich noch mal so ein bisschen näher vorstellen, weil die ist ganz, ganz wichtig in diesem Buch.
Ja. Also die ist jetzt raus, von der du gerade erzählt hast, die ist mit Donato, macht die Urlaub.
Gesine ist mit ihrem Skirennfahrer da liiert und da gibt es nichts mehr zu holen für.
Okay. Ne? Die spielt dann auch keine Rolle mehr im Buch?
Ja, relativ wenig, das ist eine absolute Nebenfigur, aber ich fand halt die Szene hier so herrlich.
Ja,
das
ist lustig. Ja.
Also er und Killer sind auf einer Party und dann entsteht so diese Frage, und was macht ihr so, also beruflich? Weil daraufhin eine peinliche Pause entstand, die sitzen an so einer großen, größeren Gruppe zusammen, antwortete ich schließlich, Medien, Rundfunk. Oh, sagte der Brünette und machte so ein Gesicht. Ich kannte dieses Oh und dieses Gesicht. Sie sagten, sieh an, du bist also einer von denen. Cool, irgendwo angestellt oder frei?
Auch klar.
Ich bin beim öffentlich-rechtlichen Landessender. Und bevor jemand auf die Idee kommen könnte, zu fragen, welches Sessor oder Radio oder Fernsehen, füge ich hinzu, ich moderiere Kommentare und Leserforen. Freundliches Nicken. Dann noch die andere typische Nachfrage hier vom Blonden. Was hat man denn da für einen Background?
Oh, der nächste. Polizei.
Oh, Mannschaftswagen.
Die fahren sehr schnell.
Mannschaftswagen.
Ja.
Fährt hinterher. Muss was Größeres sein.
Ja.
Was haben wir denn da für ein Crowd? Da gibt es keine spezielle Ausbildung für. Ich bin abgebrochener Publizist.
Und das ist typisch. Ja. Das ist typisch.
Na, das klingt doch ganz passend. Und ihr seid Kollegen von Moritz Kessler. Moritz Kessler ist so ein Nachbar.
Ja.
Ehemalige Kollegen. Moritz ist ja schon lange freier Consultant. Wir waren früher mal zusammen beim Pekka. Aber da bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt im Management von Live Modules. Das ist so ein, aber das musste er mir nicht erklären. Live Modules kenne ich. Ich habe früher im Studium für so einen Veranstaltungsservice gearbeitet. Die haben viel mit Live Modules gemacht. Da habe ich oft bei den Kongressen gejobbt. Live Modules, die machen so Diätpulver. So, und das ist so ein ganz, furchtbares, wie heißt noch das System? Du wirst angeworben und musst andere anwerben,
ja,
um da irgendwie Geld zu verdienen.
Ja, ja, ja.
Das ist Schneeballsystem irgendwie, ja, so, genau. So ganz schlimm.
Ja, ja,
ganz schlimm. Es handelte sich um eben jenes dubiose Diätpulver-Unternehmen, bei dessen Veranstaltung ich damals Ina und Clara kennengelernt hatte. Und bei den Veranstaltungen, da zeigen sie dann viel so, da sind sie auf der Bühne und alle zeigen so was Diätpulver, ne, dass ja ihre Jeans nicht mehr passt und so weiter und so fort. Ne? Also wie erfolgreich sie damit waren und so.
Das Live sind diese Insta-Videos, weißt du, die so, wo du dann so, das guckst du dir dann so eine Minute an,
ja,
und dann sind so nur Probleme und so, und wenn du wissen willst, wie die sich lösen, dann musst du jetzt dieses oder jenes Buch kaufen.
Ja,
oder,
genau.
Oder den Channel abonnieren oder irgend so.
Ja, oder lade dir hier den Ratgeber runter.
Genau. Ja.
Auf jeden Fall sind sie jetzt da, also eben wird jetzt Live-Modules, ich grinste. Sehr interessant. Spielt man da immer noch Simply the Best und zeigt sich gegenseitig seine Hosen und Touren? Es ist, also Ulrike Sterblich macht das wirklich, sie macht das wirklich sensationell. Ja, diese Dialoge auf diesen Partys, das ist einfach ein Traum. Es läuft immer gut, antwortete der Blonde frostig und fügte dann hinzu, so als Hostess hast du da gejobbt, ja? Damit wollte er sich nun also revanchieren. Ja, sagte ich, genau, als Hostess.
Weißt du, an was mich das erinnert? Das ist ja an Sven Regner. Das ist ja wohl auch Pop-Literatur.
Ja, natürlich.
Würde ich mal sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Und da bin ich ein ganz großer Fan von.
Ja. Und das ist, passiert alles so auf den ersten Seiten und du bist gleich so drin und freust dich so über, über diese Szenen irgendwie so. Und ich habe mich echt teilweise wirklich kaputt gemacht dabei und dachte so, herrlich. Es ist, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, so als wir noch so bei Kerner waren, als das mit den Kochsendungen losging.
Ja.
Und bei mir war das so, ich habe mich fast nicht mehr getraut, wenn die Frage aufkam, was machst du denn so beruflich?
Ja.
Ich wollte nicht mehr erzählen, dass ich in der Kerner-Redaktion arbeite.
Ja.
Also natürlich gab es immer schon, ja, den finde ich ja irgendwie blöd.
Bis hin wie zu, ist denn der so privat?
Wie ist der so privat? Und dann, ach, sag mal, diese Kochsendung.
Ja.
Kannst du mir da mal Tickets besorgen?
Ich bringe auch eine Gabel mit, damit ich das Essen hinterher probiere.
Oh, alter Schwede.
Es gab Leute, die hatten Teleskopgabeln, damit sie aus der dritten Reihe an die Tische kommen.
Ja.
Wahnsinn. Ja.
Also ich fand das ja immer nett von den Köchen. So, ihr könnt, wenn das vorbei war, ne?
Also die Sendung
so,
hat riesen Spaß gemacht.
Ja, ihr könnt jetzt alle probieren, wie die nach vorne gestürmt sind.
Ja. Ja.
Also ohne diese schamhafte halbe Sekunde, wo erstmal keiner nach vorne geht.
Genau.
Das ging ja sofort.
Jutebeutel und los geht's.
Deshalb konnte ich das so gut nachvollziehen, dieser Albtraum, wenn man erzählt. So, das muss doch für dich irgendwie auch, wenn du jetzt, erzählst du doch gerne, ja, ich schreibe nebenbei noch Krimis und so.
Nee, oft nicht.
Ja.
Oft nicht. Und ich erzähle auch oft nicht, dass ich beim Fernsehen bin.
Ja.
Und weißt du, es gibt ja manchmal so ungeschriebene Gesetze. Ich bin ja in meinem Alter wahrscheinlich der Älteste, aber ich gehe immer noch gern zum Hurricane Festival.
Ja.
Und das Schöne ist, da fragt mich niemand, ne, weil du das auch vorhin so sagtest, was machst du denn so? Weil dieses, was machst du denn so, beinhaltet ja immer, was machst du beruflich?
Ja.
Und das finde ich so, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Kulturkreisen auch so ist, dass man sich ständig fragt, was machst du denn so jobmäßig?
Ja.
Das ist immer, da wirst du sofort so eingeordnet und da musst du halt erzählen.
Ja.
So. Ja.
So, und dann geht's
aber weiter. Sucht er eine Frau oder was ist denn die Geschichte davon? Oder ist das einfach so ein Blick in diese Gesellschaft? In Drifter?
Ja, die Geschichte ist jetzt nicht, dass er eine Frau sucht, sondern die Geschichte ist, dass er begegnet einer ungewöhnlichen Frau. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er sich jetzt in diese Frau verliebt, aber diese Frau, die spielt hier, ich erzähle das gleich. Ich wollte nur ganz kurz noch auf seinen Kumpel kommen, Mark Killmann, also genannt Killer, das ist ja, und der arbeitet in der Lebensmittelindustrie. und macht da PR. Sehr erfolgreich, Mark Killmann, Killer, ist eher so der Gewinnertyp. Frauen stehen so auf ihn. Es hat irgendwie sehr, es kommt sehr gut bei Frauen an, im Gegensatz zu Wenzel Zahn. Und die beiden besuchen, das passiert auch ganz am Anfang, eine Pferderennbahn. Und das kommt so, weil Killer vor ihnen gehen drei Frauen, die da offenbar auch hin wollen. Und Killer spricht die so an. Quatsche gleich so an, so, hey, irgendwie wollt ihr auch zur Pferderennbahn? Kommt man da nicht rein ohne Hut? So, das ist so. Und dann so, nee, haben wir gar nicht und so weiter. Und die gehen da mit und besaufen sich da auch völlig sinnlos auf dieser Pferderennbahn. Und Wenzel ist von diesen kichernden Weibern auch total genervt, sagt aber nach drei Glas Sekt, die Killer da bestellt, ging das denn auch inzwischen irgendwie so. Und sie setzen denn da irgendwie auf irgendwelche Pferde und haben überhaupt keine Ahnung und verlieren ihre ganze Kohle. Und ich wollte mal ganz kurz mal so eine Passage vorlesen, und das zeigt auch, wir sind hier bei Popliteratur. Die Pferde liefen los, einige waren schneller als andere. Eines am Ende das schnellste, das Feld fächerte sich auf, manchmal fiel eines ganz weit zurück. Wir setzen auf Namen, die uns gefielen oder genau nicht gefielen, auf Spandau Lorelei, Tropicana und Dr. Mabuse. Na, ist klar, Popliteratur.
Klar.
Eine unserer Begleiterinnen gewann 70 Euro mit Tarantino, einem überambitionierten Schimmel, der loslegte, als hätte er persönlich irgendetwas davon. Killer und ich verloren konsequent
das unser Geld. Das ist gut. Das ist super. Das ist super. Als hätte er persönlich irgendwas davon.
Wir verloren konsequent.
Da steckt ganz viel drin. Das ist ein richtig kluger, guter Satz. Geil.
Finde ich auch. Und dann beschreibt er so, dass sie irgendwie alles verloren haben. Haben noch irgendwie ganz viel Geld auch für Alkohol da ausgegeben und so weiter und so fort. Also auch herrlich. Und dann gibt es so eine Szene, wo zwei Pferde stürzen. Und dann wird hier Wenzel Zahn so richtig so zum Stimmungskiller. So, eigentlich ist irgendwie alles, wenn die Mädels da, so alles ganz cool.
Er
ist
alle aber, betrunken.
Ja, alle betrunken. Er ist aber total, total genervt irgendwie von denen. Und das ist jetzt diese Szene. Zwei Pferde waren kollidiert und gestürzt. Schnell wurde ein Sichtschutz aufgestellt, hinter dem die Tiere wohl verarztet wurden. Oh nein, rief der hellblonde Fisch. Also der Killer hat dieses eine Mädel irgendwie Fisch genannt. Und Killer legte seine Hand auf ihre Schulter und meinte, die werden sicher wieder fit gemacht. Mitnichten, sagte ich. Rennpferde mit gebrochenen Knochen werden eingeschläfert. Alle vier sahen sie mich schockiert an, als könnte ich etwas dafür. Don't shoot the messenger, sagte ich. Vielleicht hat sich keiner was gebrochen, sagte die Hellblonde, und Killer pflichtete ihr bei. Was mich nervte, bezog er doch sein ansehnliches Gehalt von Leuten, die haufenweise Tiere abschlachteten. Ne? Er arbeitete in der Lebensmittelindustrie. Ich drehte die Schraube also mutwillig fester und sagte, die werden dann bestimmt auch zu Wurst verarbeitet in deiner Wurstfabrik. Leider von Alkohol wurde ich manchmal so. Unsinn, Unsinn, Wenzel. Wir machen keine Pferdewurst. Das wäre aber gut, denn Pferde wurden immerhin nicht extra in beengten Ställen gemästet und dann geschlachtet, sondern werden ja, wie gesagt, jetzt ohnehin eingeschläfert. Da könnte man das Fleisch sinnvoll verwenden und dafür zwei Schweine laufen lassen. Also ich will keine Pferdewurst essen, sagte die eine, deren sehr gerade Haltung mich an Gesine erinnerte, wobei sie aber nicht Gesine war, so gar nicht. Und ich entgegnete, und warum nicht? Ich mag Pferde. Na klar, Mädels und Pferde, ne? Und Schweine magst du nicht? Killer stöhnte, Wenzel, bitte. Nee, Schweine mag ich nicht. Während das Geschehen auf der Rennbahn weiter stagnierte, legte das Unwetter an Dynamik zu. Es zog ein Gewitter auf. Und die drei Mädels, die finden diese ganze Unterhaltung jetzt total blöd irgendwie so und hauen alle ab. Und sie bleiben dann noch so alleine. Und das Gewitter wird immer schlimmer. Es wird und Blitze erhellen da so den Himmel. Und da wird sein Kumpel Killer wird vom Blitz getroffen an dem Tag.
Oh Gott.
Und der überlebt das aber und übersteht das auch überraschend gut. Aber Killer ändert sich dadurch. Wird irgendwie so leicht anders so.
Was heißt das?
Ja, das heißt, dass er so, ja, der wird irgendwie, ist irgendwie so ein nachdenklicherer Typ geworden.
Mhm.
Und Wenzel vermisst irgendwie so den alten Kumpel so von früher und muss sich jetzt so daran gewöhnen, dass Killer dadurch, dass er vom Blitz getroffen wurde, was man ja normalerweise nicht überlebt, und da merkt man schon irgendwie, der Roman ist also, ja, wie soll ich sagen, da geht es auch so ein bisschen so fast schon um Zauberkräfte, weil wenn du vom Blitz getroffen wirst, dann das ist ja lebensgefährlich.
Natürlich, klar.
Und bei Killer ist es so, dem stehen nur die Haare zu Berge. Und seine Haare sind so leicht versenkt. Der muss auch nicht sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Der sagt irgendwie nur, nee, lass mal. Aber, und dann kommen wir zur nächsten Szene, sie sind dann wieder auf einer Party. Und da merkt also Wenzel, dass mit Killer irgendwas wirklich nicht stimmen kann. Das ist irgendwie auch so richtig krass. Sie unterhalten sich dann da so wieder mit so einem Typen, und Killer sagt, ich habe zum Monatsende gekündigt. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wie bitte? Entschuldigen Sie mich an, wollte ich dir heute eigentlich erzählen. Was Besseres in Aussicht, fragte der Brünette. Nein, Killer kratzte sich am linken Oberarm, wo ich einen leichten, verblassten Blitz entdecken konnte. Sabbatical, fragte der Blonde, mal mit dem Jeep durch Australien? Um Gottes Willen, nein. Das ist auch wieder so ein Klischee.
Ja, total.
Ratlos sahen wir ihn an, der Brünette, der Blonde und ich. Ich habe keine Ahnung, okay, polterte er. Hauptsache, ich bin da erstmal raus. Ich kann den Mist nicht mehr ertragen, diesen ganzen Quatsch. Nie, wie machen wir es gut, wie machen wir etwas Gutes, sondern einen guten Snack für den Schulranzen. Immer nur, wie verpacken wir den minderwertigen Dreck, den wir so billig wie möglich produzieren, hinterher so, dass Kinder ihn im Schulranzen haben wollen und die Eltern ihn auch kaufen. So, dachte ich, jetzt ist es amtlich. Bei Killer hatte sich was verschoben. Es ist nicht so, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber er hat das Geschirr neu sortiert. Und letztens hatten wir so ein Team-Ding, so ein Grenzerfahrungsscheiß, so angeseilt überm Abgrund hängen. Kenne ich, riefen Blonder und Brunetter gleichzeitig. Total geil. Totaler Scheiß. Mein Kollege hat Panik. Mein Kollege hat Panikattacken seitdem. Wer braucht Grenzerfahrung, um Schokoriegel und Wurstpralinen zu verkaufen? Das ist alles Bullshit.
Das ist wirklich gut.
Bullshit, der anderen Bullshit rechtfertigen soll. Kilometer hoch übereinander geschichtete Bullshit-Sedimente. Killer zog sein Smarty, so nennen sie
also
das.
Also mir gefällt der neue
Killer besser.
Ja, ich fand das auch irgendwie cool.
Ja.
Killer nahm jetzt sein Smarty, fuhr herum und schmiss es mit aller Kraft auf den Steinboden der Terrasse. Und als alle betreten auf das zersplitterte Display blicken, machte Killer einen Satz und sprang ausgiebig auf den Gerät herum, dass es knirschte. Danach beruhigte er sich etwas. In die entgeisterte Stille hinein trat er noch einmal kräftig mit dem Hacken zu und verschwand von der Bildfläche.
Super.
Also das sind einfach nur so die ersten Szenen. Und jetzt komme ich eben halt zu der ziemlich wichtigen Person, um die es hier eben auch geht. Und das ist eine Frau in einem goldenen Kleid. Und das ist wieder so typisch Popliteratur, diese ungewöhnlichen Klamotten, die immer wieder so thematisiert werden.
Das war bei
Toxic Man schon genauso. Der trug ständig irgendwie ganz komische Anzüge und ganz komische Klamotten. Das ist ja auch wieder so. Dieser Wenzel Zahn sieht in der S-Bahn eine Frau in einem goldenen Kleid sitzen, und die ist in ein Buch vertieft, und das ist sein Lieblingsschriftsteller. Das ist K.B. Drifter.
Mhm. Okay, deshalb Drifter. Okay.
Genau. Und sie liest ein Buch mit dem Titel Elektrokröte. Das Buch weiß Wenzel, aber ist noch gar nicht veröffentlicht. Wenzel ist großer Fan und er wundert sich, das Buch ist doch noch gar nicht raus. Wieso? Oder gibt es schon was Neues? Ist ja total an ihr vorbeigegangen. Und die sitzt also in der Straßenbahn in ihrem goldenen Kleid und liest dieses Buch.
Im goldenen Kleid.
Genau. Er traut sich natürlich gar nicht, sie anzusprechen. Und was ich total unrealistisch finde, er sieht sie dann wieder. Also er sieht sie dann ein paar Tage später, sieht er sie dann wieder, und er ist auf dem Weg zur Party. Und was ich noch viel unrealistischer finde, weil so geht das mit Frauen irgendwie, die einem irgendwie auffallen. Man sieht die ja nie wieder.
Naja, also, das kommt ja darauf an, in welcher Stadt und in welchem Stadtteil und so. Weiß ich, finde ich jetzt nicht so ungefähr.
Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe ja mal in Baden-Württemberg in einem ziemlich kleinen Ort gelebt und bin dann mit dem Bus irgendwie oft öfter in die Stadt gefahren.
Da sitzen immer gleichen Leute.
Ja, und da ist mir eine Frau aufgefallen, die ich ziemlich auffällig fand. Mhm. Und die ist mir nie wieder begegnet danach, obwohl die ja irgendwie da auch wohnen musste. Aber wir haben ja permanent begegnet, es an allen Ecken und Enden war so eine durchgeknallte Frau, die immer mit einem Koffer durch die Gegend rannte, furchtbar nach Knoblauch stank, furchtbar strähnige Haare hatte. Die ist mir im Bus begegnet, die ist mir in der Stadt begegnet, an allen möglichen Orten, aber diese andere Frau immer nicht.
Ach, das ist gut.
Und deshalb bin ich da so über gestolpert. Aber er sieht diese Frau halt permanent wieder. Und er ist auf dem Weg zu einer Party. Und diese Frau will da auch hin. Und dann gibt es so eine Szene auf dieser Party. Das ist auch noch relativ am Anfang. Und das ist auch wieder so eine Szene, die mir auch sehr bekannt vorkommt. Weil Wenzel Zahn ist auf dieser Party, hat ein Bier in der Hand und steht auf dieser Party so rum.
Ja. Das ist typisch.
Du kennst das auch.
Na ja, klar. Jeder kennt es.
Oder bist du so ein Typ, der auf einer Party ist und am Ende der Party mit 100 Kontakten wieder nach Hause fährt? Ja. Weil du dich da permanent gut unterhalten hast.
Ja,
echt?
Mhm.
Wie machst du
ja,
das?
Ja, nee, gut unterhalten, das kann man gar nicht so sagen.
Ja.
Das ist dieser Spaß an anderen Menschen, den ich dann irgendwie habe.
Ja.
Ich lerne eigentlich schnell Leute kennen.
Ja.
Ich bin ziemlich offen, was sowas angeht.
Ja.
Ich bin nicht der am Barhocker allein vorm Bier sitzt den ganzen Abend. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin eher ein Tänzer. Ja, ich glaube, ja. Ich würde mich da eher einordnen.
Weil ich kenne das auch. Ich war auf zahlreichen Veranstaltungen, auch auf richtig großen. Und wenn ich da keinen kenne,
ja, das ist komisch.
Dann habe ich ein großes Problem.
Ja. Ja, aber eigentlich bist du ja auch eher gesellig.
Ja, schon, aber. Ich bin nicht so, der andere dann so anquatscht, weil ich weiß,
nee,
ich weiß.
Das finde ich auch, das nervt ja auch.
Ja.
Die fühlen sich dann ja genau, oh Gott, was will der denn jetzt von mir?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Das stimmt. Nee, das mache ich auch nicht, aber es ergibt sich dann irgendwie.
Ja. Also auf jeden Fall, er steht da so mit einem Bier in der Hand. Ich wagte nicht, mich nach ihr umzusehen. Also es geht jetzt um diese Frau. Wenige Augenblicke später stand sie neben dir und reichte mir ein frisches Bier. Auch voll unrealistisch. Die Frau, die du irgendwie klasse findest, steht plötzlich neben dir und gibt dir auch noch ein Bier. Meins war seit geraumer Zeit leer. Amüsieren Sie sich, fragte sie. Ihre Stimme klang tief und samtig. An ihren Ohren hingen goldene Kreolen, die sie meiner Erinnerung nach vorhin in der Straßenbahn noch nicht getragen hatte. Interessant auch, dass sie mich siezte. Hier auf einer Party, einer Dudes-Veranstaltung. Ich kenne hier leider kaum jemanden. Ja, das sieht man. Sie überragte mich um einen halben Kopf, mindestens. Aber ich glaube, sie habe ich tatsächlich schon mal gesehen, sagte ich. Das würde mich nicht wundern. Aha, warum? Ich bin bekannt. Aus Film und Fernsehen, oder was? Los Videos. Die Videoplattform Los Videos gab es noch gar nicht lange und deren Nutzerinnen, geschweige denn deren Stars, waren eher ein paar Jahre jünger, dachte ich. Aber das war kein Gedanke, den man äußern würde. Also, sagte ich meine, ich habe sie vor einigen Wochen in der S-Bahn gesehen. Haben Sie einen ziemlich großen Hund? Sie nickte. S-Bahn stimmt. Ich bin auch bekannt aus der S-Bahn. Sie klang nicht nur tief und samtig, sie rollte auch das R. Weniger auf Süddeutsche als auf eine diffus altertümliche Weise, wie man es aus alten Filmen kannte. Oder als hätte sie einen leichten ausländischen Akzent. Ich war jetzt etwas aufgeregt, versuchte aber mich zu beherrschen. Sie hatten ein Buch dabei von KB Drifter. Möglich. Das ist noch gar nicht erschienen. Neben uns erschien das Tattoo-Studio Schmitz und stellte sich dazu, dass es Mädel, die so ein T-Shirt anhatte. An ihren Armen entdeckte ich keinerlei Tattoos und sie wirkte nicht glücklich über meine Anwesenheit. Das war echt interessant, was du gesagt hast, sagte sie zur Frau im goldenen Kleid. Das mit der Zeit. Diese lächelte, dann sagte sie zu mir gewandt, wobei ein Auge unstet zur Decke meanderte. Das ist Kati. Sie hat mal in einem erfolgreichen Start-up mitgearbeitet, dann ihre Anteile verkauft, das Geld in Kryptowährung investiert und jetzt weiß sie gar nicht, was sie mit der ganzen Kohle machen soll.
Also auch hier wieder...
Also alle Themen, die...
Genau, ja, ja, ganz genau, genau. Ja, ganz ja, genau. Ja, ja. Diese Frau spielt also noch eine ganz große Rolle, wenn nicht sogar die Hauptrolle natürlich in dem Buch, um die sich so alles dreht. Und es wird nachher richtig abgefahren. Also wir erfahren also, sie ist eine YouTuberin, sie ist eine Influencerin und sie hat irgendwie auch so ganz eigenartige Kräfte. Sie weiß sehr viel über Wenzel Zahn, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht kennt. Und bevor sein Kumpel vom Blitz getroffen wird, zeichnet sie so einen Blitz mit dem Finger in die Luft.
Okay.
Und das ist also alles so sehr mystisch und mysteriös. Und das ist also dieses Setting, um die es geht. Ich habe euch schon sehr, sehr lange und sehr viel erzählt. Deshalb, ich könnte jetzt noch eine ganze Menge mehr erzählen, aber ich glaube, sonst wird das hier echt ein bisschen sehr, sehr, sehr viel. Auf jeden Fall ist das die Geschichte. Also Wenzel Zahn, Killer und diese Frau, die dann alle noch zusammenkommen, sich da genauer kennenlernen. Und man fragt sich natürlich, okay, wo führt denn das jetzt so hin?
Ja, das frage ich mich auch gerade.
Ja, ja, genau. Es geht eigentlich, für mich geht es eigentlich darum, es ist und bleibt eine Freundschaftsgeschichte. Mhm. Dieser Killer verändert sich ja. Beide werden auch noch zurückgeholt in die Szenerie, wo sie aufgewachsen sind. Beide zusammen sind ja in einem Hochhaus aufgewachsen. Die Vika Malabene, so heißt sie mit vollem Namen, die wird in diesem Hochhaus, die spielt da auch noch eine relativ große Rolle und das wird alles auch noch total abgefahren. Das ist dann irgendwann spätestens die Szene, wo du dich fragst, hä, was, das ist ja total crazy jetzt irgendwie gerade alles so. Es gibt noch eine herrliche Szene, die wollte ich eigentlich auch noch vorlesen. Da geht es um eine Talkshow, in der sie eingeladen ist, weil da haben wir ja auch noch einen ganz guten Bezug.
So,
das,
ja,
ist, stimmt, das ist so ein Talk, der so total entgleitet, irgendwie, der total absurd wird irgendwie. Wollte ich eigentlich auch noch vorlesen, weil das auch noch so herrlich ist teilweise. Aber das wird sonst, glaube ich, echt zu viel. Also nur noch kurz so ein paar Zitate, wie andere das Buch gesehen haben. Ein rauschhafter, durchgeknallter Roman, hat der NDR geschrieben. Ein psychedelisches Wannenbad des Wohlgefühls, schreibt die Schweizer NZZ. Und fast zärtlich schiebt dieser Poproman die schlimme mediale Turbo-Welt in den Schamwinkel seiner Erzählung. Und das ist vielleicht seine größte Leistung, ist auch noch so ein Kommentar. Also ich kann es...
Wie gesagt, Deutscher Buchpreis, nominiert, und Shortlist.
War nominiert für den Deutschen Buchpreis. Ulrike Sterblich hat sich da selber drüber gewundert. Weil sie auch selber sagt, mein Buch hat eigentlich jetzt nicht so ein großes Thema, über das alle gerade so reden. Ne?
Ja, ja.
Sondern das ist halt ein abgefahrener Roman irgendwie um diese beiden Freunde und um diese Frau, was ich ja gerade sehr ausführlich skizziert habe. Absolut lesenswert, teilweise natürlich auch ein bisschen drüber, ein bisschen krank irgendwie auch.
Klar.
Aber letztlich so im Kern geht's eigentlich um diese beiden Freunde und eben um eine Freundschaft, die jetzt hier einiges aushalten muss, was aber total gut geschrieben ist und in dieses abgefahrene Setting so eingebettet ist.
Ja, ja.
Und das ist wirklich absolut gut gelungen. Und was ich auch ganz lustig finde, ist, ich hätte eigentlich schon viel eher auf diesen Roman kommen müssen, und das ist die letzte Geschichte dazu. Eine Kollegin von mir hat nämlich über einen tollen Buchladen in Meldorf, den wir ja auch kennen,
ja, genau,
ein Porträt gedreht. Weil dieser Buchladen auch ausgezeichnet wurde.
Von der Leipziger Buchmesse.
Ja.
Ja, Peter Panther, können wir ja ruhig sagen.
Ja, genau. Mhm. Von der Leipziger Buchmesse.
Ja, die haben den Preis gewonnen. Also es gibt wohl mehrere, die dann als bester Buchladen in Deutschland.
Und sie hat also in den Buchladen gedreht.
Und das zu Recht übrigens.
Ja, um einfach mal so einzufangen, was ist das eigentlich für ein Laden und was sind das für Menschen, die diesen Laden leiten.
Ja.
Und da kam dann auch eine Frau rein und dann geht es ja immer darum, ja klar, du wirst auch super beraten.
Mhm.
Und der eine... Er hat dieser Frau tatsächlich Ulrike Sterblich Drifter empfohlen. In diesem Beitrag.
Das ist ja lustig. Ja. Und dann hast du, ach so, bist du drauf gekommen?
Ja, ich bin drauf gekommen, weil Ruhige Sterblich diesen Pop-Literaturpreis bekommen hat. Ja. Ich hatte mich gefragt, irgendwie, Mensch, wer ist denn da? Wer hat denn diesen Preis eigentlich gewonnen? Ja. Vielleicht ist das ja für uns interessant. Und hab dann später gesehen, später ist mir dann bewusst geworden, ach, das Buch war ja auch in dem Beitrag. Irgendwie ganz lustig. Ja. Also, absolute Empfehlung von mir, Ruhige Sterblich, Drifter.
Sehr schön. Wow, das war, freue mich jetzt wahnsinnig, die Stimmung dieses lustigen Podcasts mal so richtig runterzuziehen, weil ich das Gegenteil habe. Du hast dir mal, als ich Marcel Hube da vorgestellt habe, gesagt, ey, ich suche immer lustige Bücher, ich suche immer mal ein Buch, wo man auch mal richtig lachen kann. Scheint es ja jetzt gefunden zu haben.
Ja.
Also so, was du so vorgelesen hast, das ist ja wirklich lustig.
Ja.
Also jetzt ziehen wir das auf eine der ernsthaftesten Bücher, die ich und eines der härtesten, was man niemals vergessen wird. Ich verspreche euch, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, das vergesst ihr nicht. Das kann man nicht vergessen. Also das macht was mit einem.
Oha.
Und das ist echt krass. Es steht übrigens, weil du gerade Zitat vom NDR und so, hier steht drauf, ein Buch, wie ich es besonders liebe, Schöters zieht einen den Boden oder den Füßen weg. Das ist große Literatur, sagt Dennis Scheck. So, der ja diese Sendung hat da nachts. Druckfrisch. Ja.
Er hat das Buch nicht in den Nulleimer geworfen.
Nee, hat er nicht. Nee. Und hat das auch im Deutschlandradio sehr gelobt, habe ich jetzt mitbekommen. Das ist aber, wie gesagt, nicht der Grund, warum es mir zugefallen ist, sondern über den Freund von mir, der mir das gesagt hat. Und mir dann gesagt hat, ja, das ist ein Typ, der die Big Five jagt, der so viel Kohle hat, dass er dann da in Afrika unterwegs ist und unter Naturschutz stehende Tiere jagt.
Ja.
Und dafür die Summe zahlt. Und ich gesagt, das kann ich in keinem Fall lesen, wie gesagt. Ich habe es dann doch getan, weil er gesagt hat, doch, das musst du lesen, weil das so wahnsinnig gut geschrieben ist.
Okay.
Und tatsächlich ist es das auch. Die Geschichte ist von einem gewissen Hunter White, der heißt wirklich Hunter mit Vornamen, also eher Hunter White, ist auch der einzig Weiße, logischerweise.
Ja, genau, Telling Names.
Ja, 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 genau. Den Namen finde ich komisch, ich finde, das hätte es nicht gebraucht, aber so ist es halt. Und der ist, wie gesagt, Börsenmakler, hat sehr, sehr viel Geld und zahlt, glaube ich, eine 500.000 Euro, Dollar an eine Organisation, die diese Jagdveranstaltung organisiert. Er hat einen persönlichen Jagdführer, er hat schon einen Löwen geschossen, er hat ein Flusspferd geschossen, er hat schon einen Elefanten geschossen und einen Löwen. Und es fehlt ihm jetzt halt noch ein Nashorn. Und es geht halt eigentlich um dieses Nashorn. Er fährt dahin. Es ist ein Mensch, der einem von der ersten Seite an zutiefst unsympathisch ist.
Also logischerweise. Er fährt nach Südafrika.
Er fährt nach Afrika.
Ja.
Und für ihn ist einfach Afrika. Es ist gar kein Land. Das ist ihm auch alles scheißegal. Er mag das Land auch gar nicht. Er sieht das einfach als einen großen Abenteuerspielplatz. Und es ist nie klar, in welchem Land in Afrika spielt das denn überhaupt.
Ja.
Es ist nur ein Land, wo die Big Five sind. Dann kann es ja nur Namibia oder so sein. Ich würde jetzt mal sagen, Namibia könnte es sein.
Ja, wäre naheliegend. Südafrika würde auch gehen.
Südafrika würde
auch gehen. Habe ich mal mitgemacht. Also ich habe jetzt keine Jagd mitgemacht, natürlich.
Eine Besichtigung. Aber das man ja normalerweise genau,
wir waren
mal
die Big genau.
Five. Hast du die gesehen, die Big Five?
Ja, wir haben sie alle gesehen. Ja.
Cool.
Ja.
Cool. Und ich bin, ich habe eine große, große Empathie für Tiere. Und ich finde den Schutz von bedrohten Tierarten total wichtig. Also alles widerspricht mir, was dieser Typ lebt. Wir lernen den eigentlich auch privat gar nicht groß kennen. Also es ist, was sehr ausführlich beschrieben wird, ist dieser Hang, Jäger zu sein. Der ist als Jäger im Grunde schon geboren worden. Der ist mit seinem Großvater schon auf die Jagd gegangen und hat von vornherein dabei total viel empfunden, Tiere zu schießen. Mit seinem Vater auch, der ist bei einem Jagdunfall, soweit ich weiß, ums Leben gekommen. Er hat eine Frau, der er immer Trophäen mitbringt. Also er kriegt dann das mit.
Das die Tier. Frau findet das super?
Ja, sie findet das zumindest okay für ihn. Sie meint dann, er ist glücklich. Diese Frau, mit der telefoniert er auch, glaube ich, zweimal in diesem Buch. Und er liebt die irgendwie auch sehr. Das ist aber schon fast das einzig Sympathische an diesem Menschen. Das Komische an diesem Buch ist, dass man sich Stück für Stück, dass man versucht zu verstehen, wie tickt dieser Mensch.
Wollen wir eigentlich mal was zu essen bestellen? Das wollen wir
machen.
Ja.
Was möchtest du essen?
Weißt du schon, was du isst?
Nee, ich weiß noch nicht, was
du isst. Oh Gott.
Hast du dir schon überlegt? Nee, mach mal. Was willst du denn?
Ich glaube, ich würde die Currywurst nehmen.
Ja, das ist immer eine gute Wahl.
Immer eine gute, echt? Ist das so gut?
Ja, also ich finde die sehr lecker.
Ich war so diszipliniert in letzter Zeit, ich glaube, ich esse heute Abend mal eine Currywurst.
Ja, dann nehme ich jetzt auch eine Currywurst. Ich war auch sehr diszipliniert zuletzt.
Ja, dann zweimal Currywurst.
Ja, zweimal Currywurst.
Wollen wir noch ein Bier?
Ja, nehmen wir noch ein Bier, ne?
Ja.
Ich würde auch so eins nehmen. Gibt es auch klein?
Ja.
Mir würde ein kleines rein.
Mir war das ein bisschen zu lau irgendwie, das Bayreuther. Was habt ihr noch? Nee, ich nehme hier ein Borchers nämlich.
Perfekt.
Ja.
Was ist das? Ist das ein eigenes?
Pilz.
Ich nehme Pilz, ja. Ja. Mir war das ein bisschen zu lau.
Ein eigenes, ja, ich nehme das auch. Ich nehme auch ein Borchers.
Borchers.
Ja,
genau. Kleines?
Ja, ein kleines.
Kleines?
Ja.
Ein großes.
Großes.
Ja. 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 Du hast es ja nicht weit. Also man begibt sich so ein bisschen ja quasi in diese Fänge dieses Menschen und versucht den ein bisschen zu verstehen. Das gelingt nicht, das muss man von vornherein sagen, weil der so anders ist als das alles, wie wir aufgewachsen sind, unsere Kultur. Das ist ein ganz großes Thema in diesem Buch und zwar
ja, gar nicht so ausgesprochen, sondern du spürst immer so, dass das eine komplett andere Welt ist, Afrika.
Ja.
Und das wird wahnsinnig deutlich in diesem Buch. Und das ist auch eines, was einen sehr fasziniert. Dieser Aberglaube, dieser Glaube allgemein, Rituale, bestimmte Dinge, die passieren, damit das und das erfüllt wird, spielt in dem Buch eine ganz, ganz große Rolle. Dazu komme ich gleich noch.
Das sind aber nicht bei ihm, dieser Stämme. Aberglaube,
das sondern... Sind Stämme.
Genau, bei denen.
Genau. Und er ist halt mit einem Jagdführer jetzt unterwegs. Ich will nur mal, dass... Es ist im Grunde, sucht er ein gewisses Nashorn. Das will er gerne schießen. Das ist seine Trophäe. Und er spricht auch all diese Seiten, stellt er sich das alles vor, wie er diesem Nashorn begegnet. Nashörner sind ja unglaublich gefährliche Tiere.
Ja, ja.
Er sucht eigentlich auch immer so eine Art Konfrontation mit denen. Genießt auch diesen Moment, wenn er dem Tier in die Augen guckt und weiß, dieses Tier wird jetzt sterben. Und er ist der Meinung, dieses Tier begreift in dem Moment auch, jetzt stirbt es. Jetzt schießt er den. Er ist ein sehr guter Schütze offenbar. Das ist alles so furchtbar, wenn man das so erzählt. Und er ist jetzt auf der Suche nach diesem einen gewissen Nashorn. Und er ist mit einer Gruppe von Leuten, die das organisiert haben für ihn, unterwegs. Ich lese nur mal eine ganz kurze Stelle vor, damit man mal so weiß, wie der so tickt oder wie das passiert. So.
Ja.
Also ich lese mal einen kurzen Teil vor. Doch auch auf dem Hügelkamm ist nichts zu sehen. Jedenfalls kein Spitzmaulnashorn. Am Rand der weiter unten gelegenen Schlucht liegt ein Rudel Löwen und ruht sich neben einem ausgefressenen Zebrakadaver aus. Von ihrem Standpunkt aus könnte Hunter sie mühelos treffen. Sie haben sich noch nicht bemerkt. Die Jäger laufen gegen den Wind und Löwen haben sowieso nicht den besten Geruchssinn. Ein prächtiges Männchen ist dabei, ein junges, kräftiges Tier mit tiefschwarzen Mähnen. Van Heeren folgt seinem Blick. Das ist der Führer, der Van Heeren. Feel free. Ich setze ihn auf die Rechnung. Meine Löwenquote wurde in dieser Saison längst noch nicht erreicht. Also er bietet ihm das auch immer wieder an.
Ja.
Hintergrund ist, das hat auch viel mit Kolonialismus zu tun, natürlich. Und es sind unterdrückte Stämme, unterdrückte Völker, die auf diese Menschen angewiesen sind. Ich habe einen Bericht von Jay Schöters gehört, wo sie gesagt hat, sie hat irgendwann rausgefunden, dass diese Stämme das mit organisieren, damit sie überleben.
Ja, ja, klar.
Einfach, damit sie dieses Geld bekommen. Ja. Und sie ist der Frage nachgekommen, wie kann sowas sein? Wie ist sowas möglich? Der Hunter sagt auch irgendwann, dass er das auch tut, um den Menschen dort zu helfen. Also,
und ja, das, so kann man sich das schön reden.
Ja, und das ist so wahnsinnig, wahnsinnig absurd.
Ja.
Und wie dann beschrieben wird, wie er da durch diese Wildnis geht oder fährt, um dieses Nashorn zu finden, das ist wahnsinnig... faszinierend geschrieben. Es ist natürlich viel Natur, aber das ist, hat immer so was leicht Bedrohliches, weil er natürlich immer quasi auf der Jagd ist. Ne?
Ja.
Und jetzt kommt der Moment und da trifft er auf dieses Nashorn, sein Nashorn. So. Und danach, ich lese das mal kurz vor. Eine Hand auf seinem Arm reißt ihn aus seinen Gedanken. Einer der Fährtenleser zeigt durch ein Loch im Laufwerk auf die Lichtung. Da, jetzt. Das Nashorn zerrt an einem Ast,
der nicht nachgeben will, wirft den Kopf hin und her, müht sich mit dem widerspenstigen Busch ab. Im Bruchteil einer Sekunde sieht Hunter das ramponierte Ohr. Van Heeren neben ihm nickt. Hunter legt das Gewehr an und zielt. Kurz, ganz kurz nimmt er die Schönheit des Tieres in sich auf. Groß und majestätisch, ein Geist aus anderen längst vergangenen Zeiten, in der es Herrscher über die Welt war, lange bevor der Mensch die technischen Tricks entwickelt hat, die es ihm ermöglichten, diesen Koloss so mühelos zu töten. Seine Position ist perfekt. Er kann es genau zwischen Ohr und Auge treffen. Das Rhinoceros wird auf der Stelle tot sein. Ohne je zu wissen, woran es gestorben ist. Will er das wirklich? So ein mächtiges und altes Tier töten, ohne dass es sein Verfolger überhaupt bemerkt hat? Etwas in ihm protestiert. Er will Blickkontakt. Ein Zeichen dafür, dass das Nashorn sich wenigstens über seine Anwesenheit im Klaren ist. Tief im Inneren verspürt er den Drang, einen Angriff zu provozieren. Er will die Kraft des Tieres sehen, die Bedrohung fühlen. Das hier ist ihm zu einfach. Sein Verlangen ist mit... Achso, jetzt kommt... Oh, unser Bier kommt.
Oh, unser Bier.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das hier ist ihm einfach zu einfach. Sein Verlangen ist mit dem, der...
Oh, die Köln.
Das gibt's auch schon, das gibt's schon. Guten
Appetit.
Dankeschön.
So, ich lese das jetzt noch kurz zu Ende.
Ja, mach noch mal zu Ende.
Sein Verlangen ist mit dem Safari-Fotografen vergleichbar. In den ersten Tagen geben sie sich mit den Fotografieren friedlich schlafender Tiere zufrieden. Aber wenig später wollen sie alle ein angreifendes Tier knipsen. Auch wenn das bedeutet, dass es ein Berufsjäger anschließend erschießen muss, um ihre Haut zu retten. Denn die wahre Kraft eines Elefanten oder eines Löwen zeigt sich erst, wenn er auf einem zustürmt. Nicht, wenn er friedlich durch das Grasland zuckelt. Kein einziger echter Jäger will sich an einer Sitting Duck vergreifen. Selbst dann nicht, wenn die Enten eine Tonne wiegen.
So, war deine Currywurst auch so gut wie meine?
Ja, die war sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr groß.
Sehr teuer.
Aber die Gastronomiepreise sind halt inzwischen so, ne?
Ja, das ist krass.
Ja. Machen wir mal weiter. Also nach dieser Szene, die ich gerade vorgelesen habe, wo er das Nashorn nicht erschießt, passiert etwas, was dem Buch eine große Wende gibt.
Ja.
Nämlich Wilderer erschießen dieses Nashorn. Man muss da hart im Nehmen sein. Es wird ziemlich genau beschrieben, wie dieses Nashorn da im Staub stirbt und das Blut da so rausläuft. Das ist eine total drastische, harte Szene. Also das Buch ist wirklich nichts für schwache Gemüter. Und das ist total hart und der Hunter flippt aus. Er könnte jetzt, das ist ja auch ein Service, der ihm geboten werden muss, diesen 500.000 Euro, dass er die verklagt oder sagt, er will das Geld zurück. Also nicht verklagt, aber dass er das Geld zurückhaben will. Das macht er aber nicht. Er bleibt da erstmal und spricht mit dieser Organisation und ist mit einem Stamm. Er jagt im Territorium eines Stammes. Und dann macht einer der Organisatoren ihm ein Angebot und fragt ihn, ob er schon mal was von den Big Six gehört hätte.
Big Six?
Die Big Six.
Ja.
Hast du einen Verdacht, was Six sein könnte?
Wahrscheinlich ist Nummer 6 kein Tier da mehr.
Richtig, sondern ein Mensch.
Ja.
Aus diesem Stamm. Und man denkt erst, ja, soll der jetzt einen der Wilderer erledigen? Und die Wilderer werden so gejagt, also selber dann, das ist natürlich illegal.
Aber die Wilderer sind Einheimische, oder?
Das sind Einheimische, ja, ja.
Okay.
Die spielen aber gar keine Rolle, sondern das findet man mit der Zeit raus. Es gibt einen, der vorne Ausrufezeichen Enkata heißt. Also wahrscheinlich sind es diese Klicklaute, ne? Die haben ja so Klicklaute. Kata. Das ist ein junger Afrikaner und der wird quasi geopfert. Und von diesem Geld, was dieser Stamm dann kriegen würde, würden sie einen gewissen Darwin, mit dem er dann unterwegs ist, ein Studium finanzieren. Also der würde da quasi aus dem Stamm raus, weil der sehr klug ist. Und mit dem zusammen geht er los, dieser Enkata flieht und läuft durch ein riesiges Territorium, durch die Steppe von Afrika. Und jeder weiß, wo der ist und die machen sich halt auf den Weg hinterher. Und der Hunter fängt irgendwann an,
zu zweifeln. Also ab diesem Moment wird dieses Buch ein Page-Turner, wie wir es ja gerne sagen, weil es unfassbar spannend wird.
Er hat dann, ich muss noch mal ganz kurz zum Verständnis, weil bei mir arbeitet das gerade irgendwie. Ja. Also Big Six, die Six ist der Mensch. Und die Organisation bringt ihn jetzt mit diesen bestimmten Menschen da zusammen.
Mit diesem Stamm. Er ist auch die ganze Zeit schon mit diesem Stamm irgendwie zusammen. Und die das als Jagdgebiet haben. Es wird auch ziemlich genau beschrieben.
Ja.
Also das ist ein großes Gebiet, das gehört quasi denen. Da holen sie ihr Essen her. Und dann gehen sie jagen. Aber die jagen keine Nashörner oder so. Sondern die jagen irgendwie Hyänen oder so. Und essen die. Also es ist dann, es wird dann eben sehr, es wird dann wirklich mystisch, weil die natürlich einen gewissen Glauben haben. Er ist dann eine Nacht dabei, wie sie so ein Fest feiern, mit diesen Tänzen, wie man sie kennt, und wo auch der Junge da ausgewählt wird, der halt geopfert wird.
Ach so, er soll einen dieser Jugendlichen erschießen.
Ja, dann kriegt ja der Stamm dieses Geld oder Teile dieses Geldes.
Ja.
Und dann würde man einem anderen Jungen die Möglichkeit geben, zu studieren, und zwar in Europa.
Was hat er davon? Warum lässt er sich auf sowas ein?
Naja, er hat jetzt, also er ist Jäger.
Ja.
Und dieses Jägersein, diese DNA eines Jägers, will jemanden umbringen. Ein Tier eigentlich.
Ja, genau.
Und er zweifelt ganz lange damit. Also es ist ein langer Prozess, bis er sich eigentlich auf diesen Deal einlässt. Und weil er eben der Meinung ist, er tut ja auch etwas Gutes. Und also man muss auch noch sagen, er hasst Afrika eigentlich.
Ja.
Und für ihn ist ja auch Afrika einfach ein Land. Da habe ich ja schon gesagt.
Ja, genau.
Und er kommt natürlich auch mit diesen, kein Mensch kommt mit diesen Ritualen und wie die denken, ihre ganze Denkweise und so, klar. Und das wird auch in diesem Buch sehr genau beschrieben. Wie ticken die? Und die sagen halt, er ist jetzt als die Beute ausgewählt und das ist jetzt seine Rolle. Und er muss ihn erschießen, damit gewisse Dinge auch vor Gott funktionieren. Jeder hat seine Rolle im Leben, jeder hat seinen Platz im Leben. Und dieser Junge wird eben ausgewählt als das Opfer. Das weiß der Junge, und also flüchtet er. Und was dann passiert in der zweiten Hälfte des Buchs, ist wirklich so hart und eindringlich. Weil die beiden, er mit diesem Darwin zusammen, der führt ihn da durch diese Wildnis,
ja.
Er würde da ja keine 10 Minuten überleben, führt ihn da durch und sagt, da und da müsste er sich aufhalten. Und die gehen und gehen und er traut dem Darwin plötzlich nicht mehr, weil der Darwin aus dem gleichen Stamm ist und vielleicht ja auch ein Freund von den Nkata sein könnte.
Den beschützen will.
Genau, und den beschützen will und ihm eine Falle stellt. Und es passieren halt so Dinge. Es gibt eine Szene, da gibt es einen, da findet dieser, aber da sieht man so, wie die so ticken, die Leute aus diesem Stamm. Das kann ich noch mal kurz vorlesen, diese Stelle. Und zwar wird er angegriffen von einem, oder er hat das Gefühl, er wird angegriffen von einem Skorpion. Und der flüchtet. Und der sagt dann, lässig hebt er einen kleinen Stein hoch. Also der Darwin, ne?
Ja.
Lässig hebt er einen kleinen Stein hoch, fischt mit flinken Fingern etwas darunter hervor und hält Hunter seinen Handrücken hin, auf dem ein milchweißer Skorpion thront, den Stachel bedrohlich aufgerichtet. Die Anführer, die bemerkt haben, dass die Gruppe stehen geblieben ist, sind zurückgekommen und verfolgen das Gespräch amüsiert. Auch ohne die Sprache zu verstehen, ist es offensichtlich, dass Hunter eine Lektion erteilt wird. Ausrufe Koga fasst den Skorpion am Schwanz und zieht ihn von Davids Hand, streckt ihn und nimmt ihn zwischen die Lippen. Es bringt Glück, wenn man sie küsst. Jetzt du. Auf keinen Fall. Hunter zuckt zurück. Löwen findet er super, aber von kleinem Getier kriegt er Gänsehaut. Koga grinst und setzt den Skorpion wieder unter den Stein, unter dem er hervorkam. David sieht Hunter entschuldigend an. Kleiner Scherz, Mr. White. Der ist nicht giftig. Du musst auf den Schwanz achten. Kleine Scheren, dicker Schwanz, gefährlich. Große Scheren, dünner Schwanz, kein Problem. Außer sie beißen dir in die Zunge.
ja, vor allem nicht, ich weiß, ne? Ich kenne ja nur so schwarz, irgendwie,
ja,
Skorpione.
Ja, ja. Und das ist... diese Szene ist im Grunde eine Vorbereitung auf etwas, ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, um die Spannung hier nicht zu zerstören.
Ja.
Aber es passiert halt noch etwas anderes mit einem Skorpion und das geht nicht so aus. Und das kostet ihn eigentlich fast das Leben. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ob der den Encutter findet oder nicht. Das ist so unglaublich spannend, wie die den suchen. Und du bist natürlich die ganze Zeit, und du hast dich ja jetzt dann schon 150 Seiten mit diesem Hunter eigentlich beschäftigt, du bist natürlich dafür, dass der flüchtet, dass der da rauskommt. Und es gibt auch eine Grenze, wenn er ein anderes Territorium betritt. Und da geht es darum, dass der Encutter dahin flüchtet.
Ja, ja.
Das ist aber kein Buch und keine Geschichte mit einem Happy End. Das merkst du, während du dieses Buch liest. Es hat diese ganze Brutalität der Wildnis, das Fressen und gefressen werden und das pure Überleben. Und ich versuche jetzt mal, ich lese jetzt mal eine kurze Stelle vor, wo es so ein bisschen darum geht, um zu verstehen, warum sie diesen Encutter töten. Weil da hast du mich auch Fragen angeguckt. Und das hätte ich auch getan, weil das natürlich, was hier drin steht, überhaupt nichts mit unserem Kulturkreis, mit unserem Denken und so zu tun hat. Es ist eine komplett fremde Welt.
Ja.
Und sie hat auch selber gesagt, sie hat so viel recherchiert. Ich weiß nicht, ob sie da gelebt hat. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand sowas alles über, sagen wir mal, Google oder so, so derart gut recherchieren kann. Weil sie taucht so tief ein in diese afrikanische Mythologie und in dieses Zusammenleben der Stämme und die Gebräuche, die sie so haben. Das ist absolut genial.
Krass.
Also man lernt unheimlich viel darüber. So, und jetzt wird ihm noch mal was klar gemacht. Deine Jagd auf den Jungen ist ein entscheidendes Ereignis für die Gemeinschaft. Er könnte tiefe Wunden verursachen. Warum Encutter? Warum David? Durch diesen Tanz verhindern sie, dass alle Geister wenden sich in die gleiche Richtung. Jedes persönliche Glück, jeder persönliche Kummer wird zum Glück und zum Kummer der ganzen Gruppe. Individualismus ist eine westliche Krankheit. Also was damit ja gesagt wird, dieser Stamm ist quasi wie ein Organismus. Aber er ist doch das Kind von jemandem. Van Heeren sieht Hunter an. Sein Blick hält die Waage zwischen Verständnis und Mitleid. Das hier ist Afrika. Ein Menschenleben hat hier einen anderen Wert. Nicht, weil sie ihre Kinder weniger lieben, sondern weil das Leben hier nun mal härter ist. Die Hälfte ihrer Kinder stirbt vor dem 15. Lebensjahr. Eins von fünf Kindern, bevor es ein Jahr alt ist. Wenn einen das nicht pragmatisch macht, wird man verrückt. Babys, die in Dürreperioden geboren werden und deshalb kaum Chancen haben, das erste Jahr zu überleben, werden umgebracht, wenn die Frauen den Fötus nicht sogar spontan abstoßen. Dadurch wird größerer Kummer verhindert. Wenn sie chancenlos sind, ist es besser, dass sie sterben, bevor jemand an ihnen hängt. Das ist barbarisch. Nein, das ist realistisch. Spar dir deine christlichen Scheinheiligkeit. In jedem Krieg, den ihr führt, sterben Kinder. Das ist ein unvermeidbarer Kollateralschaden. Aber das hier ist Mord. Wäre es dir lieber, wenn die Säuglinge erst ein paar Monate leiden, bevor sie sterben? Findest du es kultiviert, einfacher für die Mütter? Da muss man sich darauf einlassen.
Ja, klar.
Und wenn ich das so vorlese...
Sind ja auch berechtigte Fragen aus deren Sicht so, ne?
Total, total. Und er hat sich ja nie vorher mit dieser Kultur beschäftigt. Und während dieses Buchs begreift er immer mehr diese afrikanische Kultur. Er versteht sie zwar nicht, aber er beschäftigt sich damit. Und er kommt halt in Situationen, die für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Weil sie ganz anders ticken. Und diese Welt, in die er da gestoßen wird, ihm eine total fremde ist. Und ich will noch mal kurz was lesen, wo man so merkt, wie der Hunter eigentlich tickt innerlich. Also, dass man ein bisschen versteht, warum ist das so Jäger. Und das ist das, was mich auch die ganze Zeit in diesem Buch beschäftigt hat. Warum, wie wird man so, dass selbst wenn du jetzt ganz viel Kohle hättest, wäre das das Letzte, dass du nach Afrika fährst und Nashorn schießt.
Ja, klar.
Und ich will jetzt einmal einen kurzen Teil lesen, wie der so ist. Das Töten ist für Hunter eine natürliche Handlung. Er hat es sich in jungen Jahren in einem solchen Maße zu eigen gemacht, dass er es vollkommen normal findet. Mit mangelnder Tierliebe hat das nichts zu tun. Das eine schließt das andere nicht aus. Genau so, wie die Grausamkeit der Natur ihr nichts von ihrer Schönheit nimmt. Es ist nur einmal so, dass das Leben endlich ist. Und es ist eben auch so, dass der Jäger das Leben seiner Beute beendet. Hunter betrachtet den Rücken von David, der in einem verschlissenen, khakifarbenen Hemd vor ihm hergeht. Was das angeht, unterscheiden sie sich weniger voneinander, als man vielleicht annehmen würde. Genau wie er hat der Junge das Jagen gelernt, bevor er laufen konnte. Leben und Tod sind für ihn auch nichts anderes als der natürliche Lauf der Dinge. Zwei Punkte auf der gleichen Linie, durch Zufall in Umstände voneinander getrennt. Heute Morgen vor ihrem Aufbruch hat Hunter im Dorf Kinder mit einem Vogel spielen sehen, der nicht größer war als ein Spatz. Sie hatten ihn mit einem Band an einen Stein gebunden und versucht, ihn mit kleinen Kieseln zu treffen. Als ihre Mutter das mitbekam, nahm sie ihm den Vogel weg, drehte ihm den Hals um und pfefferte ihn in den Eintopf auf dem Feuer. Mit Essen spielt man nicht.
Das ist schon brutal.
Ja.
Das ist schon hart.
Das ist wirklich hart, ja. Ja. Also das ist ein... Also das geht ans Eingemachte. Und es gibt ganz viele Sätze, da lässt du das Buch einfach sinken und denkst nochmal nach. Also es ist wichtig, dass man, wenn man das Buch lesen möchte, versucht, eine vollkommen fremde Kultur zu verstehen. Wie die ticken und wie Jäger auch ticken. Mir ist das total zuwider, ne? Also um das nochmal klar zu machen. Aber es war trotzdem ein großes Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Ich habe noch einen kurzen Absatz, den ich lesen möchte, wo es auch nochmal um diesen Grundgedanken geht. Die Umkehr der natürlichen Ordnung ist die Essenz des Jägers. Jeder tödliche Schuss untermauert den Sieg des Menschen über die Natur. So denkt Hunter. Haben wir es als Spezies so weit gebracht? Wir sehen unsere Angst in den Augen, bieten ihr die Stirn und besiegen sie. Die Verschmelzung von Todesangst und Dominanz schenkt dem Jäger einen nahezu erotischen Genuss. Ein Höhepunkt, in dem sich jegliche Spannung, die sich vorher aufgebaut hat, in einem einzigen Augenblick entlädt. Die Befriedigung liegt nicht so sehr im Töten, sondern in der Unterwerfung der Beute, in der Bestätigung unserer Vorherrschaft über alles andere Leben. Ich habe, wie gesagt, sehr viel versucht zu verstehen, nicht alles verstanden. Das ja. Kann man auch nicht als einer, der in unserer, wie das hier heißt, in unserer christlichen Natur, in unserer Kultur aufgewachsen ist. Das ist uns fremd. Aber die Idee, jemanden dahin zu schicken und sich den zu begleiten und den nicht als einen Bösewicht darzustellen, weil der wird in keiner Sekunde als Bösewicht dargestellt. Mhm. Ja. Das ist nur die Art, wie er denkt, wie er tickt und wie er die Welt sieht. Das wird einfach nur beschrieben. Und das ist ohne Wertung. Und der Grundgedanke, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass das dort so funktioniert. Es gibt ja diese Jagden. Und es gibt diese Leute, die da viel Geld für bezahlen, um eins der Tiere zu erlegen.
Ja.
Und das ist so schlimm. Und es gibt dann diese Fotos, wo dann so ein Fuß auf einen toten Löwen gestellt wird. Ja. Und diesen ganzen Ekel. Das hat der nie gemacht. Der ist Jäger mit... Und er will dem Tier auch vorher immer in die Augen gucken. Und es gibt auch Situationen, also es wird nachher ganz, ganz gruselig am Ende des Buchs. Also wirklich, dass du denkst, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss jetzt dieses Buch zu Ende lesen, weil es unfassbar spannend wird am Ende des Buchs. Und weil auch so Dinge passieren, die vorher vorbereitet worden sind und die dann eben auch passieren.
Ja.
Es gibt manchmal gar keinen Ausweg. Es muss darauf hinauslaufen. Und so und diese Konsequenz des Buchs ist halt total genial. Also da passiert jetzt nichts, da passiert ein Wunder oder so, sondern es passiert das, was passiert. So, und das lässt einen wirklich in einem schlimmen Zustand zurück teilweise. Und trotzdem empfehle ich das, weil das total genial ist, das Buch. Und das ist vor allem die Sprache. Also wie sie das beschreibt. Und man fragt sich die ganze Zeit, wie kann sie das alles wissen?
Ja, genau.
Wie ist das möglich? Es wird dann dieser Schmuck beschrieben und wie die sich schminken, wie die ums Feuer tanzen und all das. Und er gerät auch in diesen Rausch irgendwie. Das bekommt er alles mit. Das hat ja noch mit einem weiteren Skorpion zu tun, von dem er gestochen wird. Und wie er dann beschreibt diesen Schmerz, der seinen ganzen Körper durchführt. Und dann fragt er diesen David, mit dem er unterwegs ist, ob er jetzt sterben wird. Und dann antwortet er, wenn Gott es will, dann stirbst du. So. Also es gibt nie so eine richtige Hilfe auch.
Ja.
Er ist einsam innerhalb in dieser Natur. Und er provoziert es auch, dass Tiere ihn angreifen. Und dass er provoziert ihn nicht in dem Sinne, dass er die irgendwie sah, dass er irgendwie Laute macht oder so. Aber die sind einfach da. Und er erschießt nicht einfach so irgendwie Tiere, sondern er hat diesen einen diesen einen Plan. Und am Ende ist es halt dieser Mensch. Das ist, ja.
Was für ein Thema.
Ein super hartes Thema. Und ich habe so die ganze Zeit gedacht, du stellst hier so ein lustiges Buch vor und gleich komme ich. Ja, im Scholdenei Verlag ist es erschienen. Und kostet irgendwie 24 Euro. Ich wäre jetzt auch so ein bisschen abgeturnt davon. Wenn ich das so höre, würde ich so auch so denken, oh Gott, das lese ich nicht. Wie dieser Freund, der zu mir gesagt hat, das musst du unbedingt lesen. Und ich, das ist einfach, wie das geschrieben ist. Das ist so genial. Und ich habe auch gedacht, das kann ich nicht lesen. So ein Buch kann ich nicht lesen. Das geht einfach. Ja, und dann habe ich es getan und bin belohnt worden.
Ja.
Ja. Es zieht an dem Boden unter den Füßen weg. Das, da möchte ich mich Dennis Scheck anschließen. Da hat er völlig recht. Alles, woran du an alle Werte, an die du so denkst und glaubst, die kann man auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Ja. Ja, ich bin auch gerade etwas platt. Irgendwie macht mich gerade etwas sprachlos. Ja. Was für eine krasse Geschichte.
Ja. Also gehört zu dem Eindrücklichsten, was ich seit langer Zeit gelesen habe. Das muss ich sagen. Ja.
Und das ist von?
Gay Schötters. Schötters ist eine flämische Autorin, wie gesagt. 76 geboren, hat schon mehrere Preise gewonnen. Ich glaube, das ist hier so ihr Durchbruch gewesen. Ja. Also das Buch ist nicht unbekannt. Ist jetzt kein Bestseller, aber ich habe es auch irgendwo schon mal liegen gesehen. Das Cover ist ja auch total schön.
Gay Schötters Trophäe und Ulrike Sterblich Driften.
Ja.
Das waren unsere Bücher für heute.
Zwei sehr unterschiedliche.
Ja, kann man wohl sagen.
Jo.
Hat's denn geschmeckt?
Ja, sehr gut.
Ja, sehr gut. Vielen Dank.
Danke. Gut, das war's für heute. Wir versuchen noch eine Folge zu machen vor einer kleinen Sommerpause. Und im September sind wir dann wieder live in Sieke eingeladen. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, da freuen wir uns schon drauf. Haben uns einiges vorgenommen. Aha. Und das wird ein Fest.
Und wir versuchen wieder zwei Bücher vorzustellen.
Ja.
Und Ulrich Huferichter, der uns dort eingeladen hat, der wird auch zwei Bücher vorstellen. Also es wird eine Bücherschlacht werden.
Jede Menge.
Also, bis dann.
Macht es gut und viel Spaß beim Lesen.